lade ich Sie alle ein zu unserem Text. Screenshare. Die vier Söhne in Drasch und im Pschat. Yom Yom von Beth Midrash und Chaim. Das weißt ihr alle, muss ich hier nicht sagen. Aus der Haggadah Shel Pesach. Ich habe diesmal jetzt keine, andere Quellen sind übersetzt. Hier habe ich keine Quellen dabei. Ich glaube, alle kennen den Text schon. Ich werde ihn frei übersetzen. Am Anfang der Haggadah, vor dem Magid, haben das einen Teil des Textes, wo wir argumentieren, dass wir tatsächlich alle, auch wenn wir die Geschichte gut kennen, dass wir alle diesen Magid durchführen sollen. Wir sollen alle vom Auszug aus Ägypten erzählen. Wir sollen uns alle darin vertiefen. Ich habe ein paar Mal an so einem sogenannten Mock-Seder teilgenommen. Also vor Pesach ein Seder, um den Seder für Menschen einzuführen. In diesem Fall war es ein, sagen wir mal, Diplomaten-Seder nennt man das. Das heißt, Diplomaten, die eben keine Juden sind, wurden eingeladen, zusammen mit einigen Juden, die da als Erklärer anwesend sein sollen, als Gastgeber, wurde der Pesach-Seder thematisiert. Und das ist natürlich nicht auf der gleichen Ebene als für Menschen, die das ein paar Tage später selbst machen werden, sondern es ist eine nette Gelegenheit, um über Judentum und jüdischen Werten zu sprechen, in der Hoffnung, dass die Diplomaten auch ein bisschen mehr Verständnis für uns haben, ein bisschen mehr verstehen, woher wir kommen, was uns bewegt. Und in der Hoffnung, dass sie das dann auch weitergeben, wenn dann politische Entscheidungsträger etwas davon mitbekommen, ein bisschen, sagen wir mal, 0,5% mehr Rechnung zu halten mit uns, dann haben wir schon ein riesiges Erfolg. Und da haben sich Menschen vorgestellt, die jüdischen Teilnehmer haben sich so vorgestellt, wie viele Sedarim, nicht wie alt sie sind, sondern wie viele Sedarim sie schon erlebt haben. Und da gab es natürlich solche, die hatten eine sehr hohe Anzahl an Sedarim und andere, die hatten halb so viel Sedarim, obwohl sie gleichaltrig war, weil die einen aus Israel stammten, die anderen aus der Diaspora, also die aus der Diaspora haben zweimal so viel Sedarim. Und manche hatten so eine Zwischenzahl, weil sie einige Jahre hier und einige Jahre dort waren. Und und die Idee ist dann immer, bei all diesen Sedarim, die wir alle schon erlebt haben, die einen weniger, die anderen mehr, wir werden da motiviert, daran teilzunehmen. Wir machen den Magid. Und das spricht uns alle an. Nämlich, ungeachtet, wer wir von diesen vier Söhnen sind, wir werden angesprochen. Also, Keneged Arba Banim Dibra Torah, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheino Yodea Lishol. Die Torah spricht vier verschiedenen Söhnen oder Artensöhnen an. Der eine ist ein Weiser, der andere ist ein Böser. Der dritte ist so ein bisschen ein Einfältiger. Und der vierte ist nicht einmal einfältig, sondern er weiß nicht einmal, die Fragen zu stellen. Chacham Maomer, was sagt der Chacham? Er stellt eine weise Frage. Was ist die Frage des Chachams? Maha Edot vachukim vamishpatim. Was sind die Edot von Edut? Ja, was sind die Zeugnisse? Vachukim und die Gesetze, vamishpatim und die Rechtssprache, Sprüche. Asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Dass die vom ewigen, unserem Gott Allmächtigen, euch befohlen wurde. Ach du, erzähle ihm von den Gesetzen des Pesachopfers. Nämlich, nachdem, dass wir vom Pesachopfer gegessen haben, dann tun wir kein Dessert auf Tischen. Aha. Die erste Frage, die unmittelbar auffällt, ist, worin besteht die Weisheit der Frage und was für eine Antwort ist das auf diese Frage? Er fragt nach den Verordnungen, dann erzählt man ihm so vielleicht also etwas ganz, ganz Winziges. Nachdem, dass du mit dem Pesach-Opfer fertig bist, kein Dessert essen. Ist das das Allerwichtigste, das wir fanden, um mit dem Chacham zu sprechen, zu besprechen? Das ist halt so eine Frage, die im Raum steht. Rasha Maromer, was sagt der Bösewicht? Maha Avoda Hazot Lachem, was für ein Werk habt ihr euch da? Und weil er Lachem sagt, er sagt für euch, Lachem heißt das Velolo, er schließt sich selbst aus. Ulefisha oziert Atzmo mina Klal, weil er sich damit ausschließt, Kafar Beikar, hat er sich derart ausgeschlossen, er tut sogar, die Hauptsache, nämlich Gott und die Tora, hinterfragen oder sogar abweisen. Er ist also abtrünnig. Und dafür, Hakea Chinav, du auch, mache seine Zähne stumm. Vemolo und sage ihm, Ba'avur ze, dafür, Asa Hashem, liebe Zeti Mitzrayim, dafür, für diese Verordnungen, die ich erfülle, hat der Ewige mich diese Erlösung gebracht, als ich aus Ägypten herauskam. Weshalb kam ich aus Ägypten heraus? Weil ich das auf Kredit bekam, dass ich diese Verordnungen nachher einhalte. Und Li, für mich, mir hat der Ewige das getan. Willolo, nicht zu ihm. Ilua Yasham, wäre er dort gewesen, Orien, egal würde, wäre er nicht erlöst worden. Da haben wir verschiedene Fragen. Die allererste Frage, die auftaucht, ist, ich hoffe, ihr seht alle meinen Cursor, Rasha Mahu Omer, was sagt der Rasha? Maha Avodah Hazot Lachem. Ich werde das mal betonen. Wir haben hier, was für ein Werk macht ihr? Was für ein Werk ist das euch? Aber der weise Sohn hat auch Etchem gesagt. Eigentlich sprechen beide von, was ihr tut, also was die anderen tun. Warum? Heißt es hier, dass der Weise sich eine gute Frage stellt, während der Rasha sich ausschließt? Das ist die erste Frage, die wir hier begegnen. Und dann, nur weil er das gesagt hat, das heißt, er sagt, ich bin nicht betroffen. Ihr macht da Pesach, ich esse Chametz. Oder vielleicht esst er gar kein Chametz, weil die Laden gar kein Chametz verkaufen. Er ist ja im jüdischen Viertel. Aber er macht halt den Zeder nicht, er trinkt nicht die vier Becher Wein, steht nicht auf für das Gebet. Ich meine, wir kennen solche Leute. Es ist ja nicht, ich werde es mal anders sagen, wie ist es mit Menschen, die zum Zeder kommen? Sie essen sehr gut und sie gehen weg vor das... Entschuldigung, sie kommen spät, verpassen den Magid und gehen früh, verpassen den Hallel. Jedenfalls sind wir bereit... Sind wir echt bereit zu sagen, dass solche Menschen nicht nur nicht die Dinge korrekt praktizieren, sondern sie gehörten eigentlich noch in der Sklaverei, in Ägypten vergessen, von der Geschichte verschwunden, Ketzer, die sich total vom jüdischen Volk ausgeschlossen haben und damit nichts mehr zu tun haben, sind wir bereit, das zu antworten? Und außerdem ist das eine erzieherisch gute Methode, um ihn von irgendetwas zu überzeugen. Man erzählt vom Lubavitcher Rebbe, ich glaube, dass das stimmt. Lubavitcher Rebbe hätte vom fünften Sohn gesprochen, der nicht einmal anwesend ist. Dieser Rasha ist anwesend, man kann ihn ansprechen. Ich meine, wie böse ist er denn, wenn er anwesend ist? Das ist so die nächste Frage. Aber dann werden wir noch weitere Fragen haben. Also denken Sie nicht, dass wir mit unseren Fragen fertig sind. Tamma Omer, was sagt der Einfältige? Er stellt eine einfache Frage. Mazot, was ist das? Was ist das, ist sehr einfach gestellt. Ich meine, er hat gar keine Subtilität in seiner Frage. Er spricht keine konkreten Dinge an, weil er sie gar nicht kennt. Er sagt nur, ups, hier sehe ich etwas, was ist das? Und da antwortet man, mit starker Hand hat der Ewige uns aus Ägypten herausgeführt, mit Bet Avadim aus dem Haus unserer Versklavung. Und der nicht weiß, was für wie Fragen zu stellen, sollst du ihn bei ihm die Neugier erwecken, schon immer, denn es heißt, wie Gadetale, wie in Chabayom Aulemor, an jenem Tag wirst du deinem Sohn sagen, Ba'avur ze, dem zuliebe, Asa Hashem, liebe, Zetim im Mitzrayim, hat der Ewige mir beim Auszug aus Ägypten das getan, nämlich er hat mich erlöst. Die vier Söhne. Wenn ich jetzt fragen würde, wer ist der lobenswürdigste, dann würden wir sagen, der Chacham, ja, der Weise ist ja der Beste. Wer ist der Schlimmste? Der Rasha. Obwohl der Rasha auch ein bisschen sachlich ist, aber trotzdem, er ist der Schlimmste. Der Tam weiß etwas mehr. Der Shen'enu Yodea Lishol ist so ein bisschen das, fast, ich würde sagen, das armseligste fünfte Bein, nur es gibt nur vier hier. Also nicht das fünfte Bein, aber trotzdem, er weiß nicht einmal, was dazu zu sagen. Er ist einfach da anwesend. Vielleicht staunt er nicht einmal. Der Tam, der staunt noch, der Sheino Yodeh Lishol, der ist einfach stumm. Das heißt, der Sheino Yodeh Lishol, werden wir mal sagen, parallel zum Rasha, es gibt zwei Paare, Chacham und Rasha, und Tam und Sheino Yodeh Lishol, der erste jedes Paares ist in eine bessere Position, der zweite ist in einer schlechteren Position. Allerdings ist im ersten Paar sind die Kontraste sehr groß, Chacham und Rasha. Im zweiten Paar sind die Kontraste nicht so groß. Beide sind nette Leute, die Teil der Seder-Gemeinschaft sind, die Teil der Bnei Israel sind, die sich nicht ausgeschlossen haben. Nur der eine weiß ein bisschen mehr als der andere. Das ist, was wir in der Haggadah haben. Woher kommt dieser Text? Naja, der Text ist aus Bausteinen gebaut. Und er steht irgendwo. Fangen wir mit den Bausteinen an, denn unser Titel war doch die vier Söhne in Drasch und Pschat. Ich werde das ein bisschen umdrehen, ich fange mit Pschat an. Gut. Also, Chachama Omer, was sagt der Weise? Woher kommt das? Dvarim, Vav, Chaf, also Dvarim, 6. Kapitel, 20. Vers. Hier haben wir den Text vom 20. bis zum 24. Vers. Ich lese ihn auf Deutsch vor. Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechte, die euch der Ewige, unser Gott Allmächtiger, geboten hat? Ja, stellt die Frage. Ups. Er stellt die Frage. Was ist das dann? So sollst du deinem Sohne sagen. Das heißt, wir haben eine Frage, wir haben eine Antwort. Herrlich, ja? Genau wie in der Agada. Es gibt hier eine Frage, und gleich gibt es eine Antwort. Nur hier ist das kleine Problem. Die Antwort hier kommt aus der Torah Shebe'al-Peh, aus der Mishnah. Du erzähl ihm auch, en maftirin achara Pesach hafikoman. Und hier haben wir eine andere Antwort. Was für eine Antwort haben wir hier? So sollst du deinem Sohne sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Und der Ewige führte uns mit mächtiger Hand aus Ägypten und der Ewige tat vor unseren Augen große und schlimme Zeichen und Wunder in Ägypten an dem Pharao und an seinem ganzen Hause und führte uns von dannen aus, dass er uns hierher brächte und uns das Land gäbe, das er uns unseren Vätern geschworen hat. Darum hat uns der Herr geboten, diese Satzungen zu halten, dass wir den Ewigen, unseren Gott Allmächtigen, fürchten. Und es uns wohlgehe alle Tage und wir am Leben erhalten werden, wie es heute der Fall ist. Gut. Es gibt eine Antwort. Warum haben wir denn eine andere Antwort? Das ist die große. Natürlich, wenn ich diese noch analysiere, das tönt ja merkwürdigerweise ähnlich zu einer Antwort, die wir von anderswo kennen, nämlich die Antwort des Tams. Ja, der Einfältige stellt die Frage, sagt der Masort, und ihm sollst du sagen, Bechosek. Das ist in einem Satz alles, das, was hier alles steht. Der liebe Gott hat uns aus Ägypten geführt. Eins, zwei, drei. Aber das heißt, in der Tora, im Pschat, ist die Antwort auf diesem Sohn, der die Frage stellt, ist was? Die Antwort ist die Antwort des Einfältigen. Wir haben ja eine Verwechslung. Wir müssten eigentlich von hier, von dieser Frage, Chachama Omer, ja, von hier, müssten wir hier springen. Das wäre vernünftig. Zwar kommt diese Antwort nicht aus dem Buch Devarim, sondern aus dem Buch Shemot. Sie sehen hier, steht Sham. Sham, also eben da bezieht sich auf diesen Shemot her. Aber inhaltlich ist es wenigstens ähnlich. Nicht so, sondern wir haben hier die Gesetze von Pessach. Rabbi Meir Simcha aus Dwinsk, der nach seinen Werken namens Or Sameach bekannt ist, soll ausgelegt haben, dass wir von dieser Frage und von der Antwort dem weisen Sohn lernen, worin die jüdische Selbstverwirklichung zu finden ist. Im Westen sind wir es gewohnt, es gibt detailliertes Wissen, aber die großen Fragen, die wir uns stellen, die großen Fragen, die wir gerne besprechen, behandeln, die philosophischen Fragen, das sind die höchsten. Und nicht so sagt Maxim Horst-Swinsk, die große Frage, die große allgemeine Themen, diese sind in der Antwort dem einfältigen Sohn enthalten. Aber sobald man weise wird, finden wir ausgerechnet das tiefe jüdische Wissen, die und damit auch die Selbsterfüllung, die Selbstverwirklichung in der Halacha. Eben in den kleinen Einzelheiten der Halacha, dort finden wir unsere Selbstentfaltung. Und ich habe ja die Frage gestellt, warum ausgerechnet diese Halacha? Es gibt eine sehr einfache Antwort auf diese Frage, warum wir dem weisen Sohn sagen, En maftirin achara pesach afikoman. Das kommt aus der Mishnah Psachim, 10. Kapitel, 8. Mishnah. Das heißt eigentlich, wir lehren ihn die gesamte Mishnah. Alle Halachot von Pesach, einschließlich der letzten Halacha des Tages. Das heißt, wir haben einen weisen Sohn, er stellt eine Frage, was macht ihr da? Ich möchte auch. Und die Antwort darauf ist, ja, die Antwort darauf ist, hier, wir lernen mit dir alles, was zu lernen ist, wenigstens in einer kurzen Zeit, also eine kurze Fassung, die der Mishnah. Also wir meinen nicht damit zu sagen, dass nur Afikoman hier der Halacha ist, die ihm gelehrt wird, sondern sogar, dass man kein Afikoman nach dem Korban Pesach ist. Heutzutage übrigens heißt Afikoman etwas anderes als in der Mishnah. In der Mishnah heißt Afikoman das, was am Ende als Nachtisch gegessen wird. Und heute, dass wir kein Korban Pesach mehr haben, steht Afikoman für die Matzah, die wir eben nach dem Nachtisch, also als letzte essen, die an der Stelle des Pesachopfers kommt. Gut. Also, große Frage. Warum haben wir andere Antworten auf der gleichen Frage? Warum Torah Shebaal Peh? Warum die Haggadah, Entschuldigung, hier eine Antwort aus der Torah Shebaal Peh fischt, statt eigentlich weiterzulesen, was hier in der Torah selbst steht? Es geht ja um eine Frage. Ja? Im Übrigen, wenn wir hier schauen, in dieser Antwort, die in der Torah steht, dann können wir wenigstens eine unserer Fragen beantworten. Ich habe die Frage gestellt, was die Differenz zwischen dem Chacham und dem Rasha ist. Denn beide sagen ja, was macht ihr? Eine sehr einfache Antwort, die auch nicht falsch ist, besteht darin, dass wir den gesamten Satz anschauen. Der Rasha, der sagt, was macht ihr da? Der Chacham spricht auch von euch, aber er sagt, was hat der ewige unser Gott Allmächtige euch befohlen? Und das heißt, dass in dieser Sprachwendung sagt der Weise, sagt, ich weiß nicht, was ihr da tut, aber ich habe Interesse zu lernen. Der Rasha hingegen bleibt dabei und sagt, was macht ihr da und fertig? Wir können das besser belegen, wenn wir aber hier den Text anschauen. Wir erzählen, er sagt, was sind das für Edot, Ma'edut, Vachukim, Mishpatim, Asher Tziva Hashem Elokeinu Etchem. Und dann antwortet man ihm, ja, wir sind aus Ägypten herausgekommen und darum hat der Herr geboten, also der Gott uns geboten, all diese Satzungen zu halten, dass wir den ewigen unseren Gott Allmächtige fürchten und es wohlgehe alle Tage. Also wir antworten ihm auch inhaltlich. Darum machen wir das. Und wann wird diese Frage gestellt? Devarim. Was ist Devarim? Devarim ist das Buch des Ende der 40 Jahre der Wüstenwanderung. Das heißt, der Chacham hier ist jemand, der nicht den Auszug aus Ägypten miterlebt hat, der nicht beim Zehnwort bei Ma'amad al-Sinai dabei war, der sicher erst nicht sich daran erinnern kann, wie man das Pesachopfer in Ägypten geschlachtet hat, das Blut an den Türpfosten geschmiert hat und so weiter. Das alles ist von der früheren Generation. Und deshalb stellt er die Frage, was hat Gott euch befohlen? Denn die früheren Generation hatte das zeitgleich in Realtime von Gott bekommen. Moshe brachte die Gebote Gottes fast unmittelbar. Die haben sogar Gott selbst zu Ma'amad al-Sinai gehört. Und die nächste Generation stellt deshalb die Frage, was hat Gott euch befohlen, was er noch nicht weiß. Also deshalb ist es schon so, dass hier in dieser Frage, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechte, die euch der ewige, unser Gott, Allmächtige geboten hat, das sind nicht die Worte eines Rasha. Das sind die Worte eines eines nun erwachsenen Sohnes, der der früheren Generation fragt, was machen wir? Was habt ihr mir hier zu belehren? Zu lehren. Gut. Jetzt schauen wir mal die Quelle vom Rasha an. Rasha ma omer ma avodah zot lachem. Woher kommt das? Das kommt aus dem 12. Kapitel von Buch Shemot. Na, schauen wir mal dort. Wir fliegen dorthin. Die Frage des Rasha. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Dienst, so sollt ihr sagen, die Antwort in der Tora, es ist das Pessachopfer des Ewigen, der an den Häusern der Kinder Israel vorüberschritt in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Dann neigte sich das Volk und betete an. Entschuldigung, aber diese Kinder, die Bnei Israel, die das hören, die neigen sich und danken Gott, ja? Es ist unwahrscheinlich, dass hier in der Schrift gemeint ist, dass die Kinder Reshaim sind. Also, was machen wir jetzt? Wie müssen wir das lösen? Das heißt, hier hat die Haggadah eine Frage, die nicht von einem Rasha spricht, zu einer Frage des Rasha umgewandelt. Im Pshat haben wir hier einfach eine gute Nachricht. Ja? Rabbi Tzadok HaKohen sagt sogar, sagt, es gibt zwei verschiedene Arten Rishaim. Es gibt den Rasha, den wir hier meinen. Er hat sich ausgeschlossen. Kafar Beikar hat alles rausgeschmissen, den ganzen Glauben an Gott weist er ab. Und deshalb, Afatah Keshinav, mache seine Zähne stumm und sage ihm, er wäre nicht erlöst worden. Das ist eine Art Rasha. Es gibt auch eine andere Art Rasha. Es gibt eine andere Art Rasha, der sich nicht völlig ausschließt. Die meisten Rishaim haben sich nicht völlig ausgeschlossen, sondern sie können noch zurückkommen. Und deshalb unterscheidet er hier zwischen zwei verschiedenen Rasha. Ich würde mal sagen, wenn diese Frage die Frage eines Rasha ist, dann haben wir hier in der Tora die Frage eines guten Rasha. Also, ich meine, gut sind sie nicht, aber nicht so besonders schlecht. Nicht die schlechtesten. In der Haggadah wandelt sich das aber zu einem Rasha, der sich völlig ausschließt. Weitere Frage. Der Rasha, was für Antwort gibt die Haggadah auf diese Frage von Shemot 13. Kapitel? Das heißt, wir springen jetzt vom 12. bis zum 13. Kapitel. Eigentlich gab es schon hier eine Antwort. Die haben wir gerade gesehen. Wenn eure Kinder sagen werden, was habt ihr da für einen Dienst, dann erzählt man von Korban Pesach. Das ist, was wir machen. Das ist der Grund, dass wir Pesach machen. Auch keine schlechte Frage. Ich meine, die Frage ist okay, die Antwort ist okay. Aber wir geben als Antwort ein Zitat aus dem 13. Kapitel. Wir springen also vom 12. Kapitel bis zum 13. Kapitel. Und interessant ist, das ist die Antwort zum Rasha, aber auch die Antwort zum She'eno Yodeh Lishol, der nicht weiß, wie Fragen zu stellen. Und es ist die Frage des Tams. Schauen wir das mal an. Wenn dich nun der Ewige in das Land der Knaniterin gebracht, wie er dir und deinen Vätern geschworen und es dir gegeben hat, so sollst du dem Ewigen alle Erstgeburt aussondern, alle Bechorim. Kolpeter Rechem heißt das eigentlich. Jeder, der die Gebärmutter öffnet, ach jeden ersten Wurf vom Vieh, wen du bekommst, alles was männlich ist, soll dem Ewigen gehören. Das heißt, die erstgeborene Rinder, wenn sie männlich sind, die erstgeborene Schafe, die erstgeborene Ziege und der erstgeborene Sohn, insofern das echte männliche Erstgeborene sind heilig. Die beim Vieh sind diese Tiere dann als Opfer zu bringen. Sie gehören einem Kohen, der das als Opfer bringt. Und gibt es dem Kohen? Heutzutage kann man das natürlich nicht tun, weil wir keinen Tempel haben. Und bei den erstgeborenen Menschen tun wir die Mitzvah von Pidyon HaBen durchführen. Der Sohn wird ausgelöst. Man gibt einem Kohen eine bestimmte Summe Geld, Silber eigentlich, und damit erlöst man das Kind. Das ist die Halacha, das ist der Background, der Kontext, in dem die Zitate hier vorkommen. Und wenn dich künftig der Sohn fragen wird, was ist das? Das ist die Frage vom Tam. Vom einfältigen, so sollst du ihm sagen, der Ewige hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten aus dem Diensthause geführt. Ja? Das ist die Antwort mit weiter, denn es begab sich, als der Pharao sich hart widersetzte, um uns freizulassen, da erschlug der Ewige alle Erstgeburt in Ägypten, von der Menschen Erstgeburt bis an die Erstgeburt des Viehes, darum opfere ich dem Ewigen alle männliche Erstgeburt, alle Erstgeburt, aber meine Söhne löse ich. Das ist die Antwort. Das heißt, der Kontext hier ist nicht der Kontext von Korban Pesach, sondern der Kontext sind andere Halachot, die nicht zwingend zu Pesach stattfinden, aber die einen Bezug auf der Geschichte von Pesach haben, auf der Geschichte des Auszuges. Und das heißt, dass hier, wenn wir diese Zitate hier anschauen, was antworten wir dem Rasha? Wir geben ihm eine Antwort, die völlig aus dem Kontext gerissen ist. Und der Tam stellt eine Frage und ihm antworten wir, ja, aus dem gleichen Zitat, der sagt, Masot, was ist das? Und du sagst ihm, mit starker Hand hat der Ewige uns aus Ägypten herausgeführt. Passt eigentlich, ja. Nur der kleine Haken in der Geschichte ist, dass nach dem Pschat, nach was wir gerade gesehen haben, der Tam gar keine Frage zu Pesach stellt, sondern er stellt eine Frage zur Heiligkeit der Erstgeborenen. Gut. Und She'eno yodea lish'ol ad ptachlo, was ist mit dem, der nicht weiß, welche Fragen zu stellen? Spontan heißt es, wie gadet alivincha b'yom ha'u lemor, bavuzea sa Hashem li b'zeti mitzrayim. Du wirst einfach erzählen. Das kommt aus dem 13. Kapitel, das haben wir schon gesehen. Das ist die gleiche Antwort, die wir dem Bösen geben. Dem Bösen betonen wir das Li hier. Dafür hat Gott mir das getan, dass er mich aus Ägypten befreit hat. Also uns die Gemeinschaft der Glaubenden. Die gleiche Antwort geben wir vollständig dem, der nicht weiß, welche Fragen zu stellen. Man erzählt ihm einfach. Die gleiche Antwort für zwei verschiedene Söhne kommt aus dem 8. Vers des 12. Kapitels. Und das sollen wir hier, aus dem 13. Kapitel, sorry, 13. Das kommt von ein bisschen früher. Ich habe das jetzt nicht gebracht. Das verzeihen Sie mir, dass ich das ausgelassen habe. Jedenfalls, in der Tora, werde ich mal so sagen, in der Tora selbst finden wir keine vier verschiedene Söhne. Sondern wir finden Kinder, die zu verschiedenen Ereignissen Fragen stellen. Wir haben erstens den Chacham, die Worte des Chachams in der Tora sind die Fragen eines Kindes der nächsten Generation, der Interesse hat. Passt alles eigentlich, aber ist nicht genau die Form, in der es dann in der Haggadah festgelegt ist. Die Fragen der Rasha sind in der Tora nicht die Fragen eines Rasha, sondern sind die Frage eines Kindes, der sieht, wie man das Pesach-Opfer bringt, der eigentlich, wenn man es richtig genau sagen will, ist dieser Abschnitt hier von Schmott, 12. Kapitel, der noch in Ägypten gesprochen wurde, ist ein Vorschau, eine Vorankündigung, die hier in Erfüllung kommt. 40 Jahre später kommt der Chacham, der Sohn, und er stellt die Frage, was macht ihr da? Ich kenne die Geschichte nicht. Ihr habt da was bekommen, ich bin interessiert. Das hier wurde 40 Jahre zuvor hier angekündigt. Das ist nicht Chacham und Rasha, sondern man erzählt den Eltern, was kommen wird, und eines Tages kommt tatsächlich ein Kind und stellt die Frage. Ja, das ist, wie es in der Tora ist. Dann haben wir hier noch einen anderen Text, der eigentlich ähnlich ist. Ein Kind stellt Fragen. Warum? Weil stellt Fragen, weil er noch andere Verordnungen sieht. Die vielleicht, es verlangt mehr Kenntnisse, um zu verstehen, was die Mitzvot bezüglich der Erstgeborenen sind und entsprechend um zu verstehen, dass das mit dem Auszug aus Ägypten verbunden ist. Und deshalb stellt halt ein Kind diese Fragen. Vielleicht übrigens nicht nur Kind, sondern auch Heranwachsenden und so weiter. Das ist Pschat. Jetzt, wenn ich zurückkehre, zu Haggadah besser zurückkehre, muss ich sagen, wenn die Haggadah behauptet, Keneged Arba Banim Dibra Torah, dass die Torah vier verschiedene Söhne anspricht, dann ist das keine Aussage bezüglich des Textes der Torah selbst. Sondern es wird aus Überzeugung gesprochen. Sehr klar, zweifelsohne, haben wir einen Text, der aus Bausteinen aus der Torah zusammengestellt ist, aber nicht versucht, die Torah selbst, also den Text der Torah auszulegen, sondern etwas Generelles bezüglich der Torah sagt. Das ist erlaubt. Das heißt, ich würde mal so sagen, dieser Abschnitt von der Haggadah, dieser Abschnitt von der Haggadah ist nicht die Erklärung von den Abschnitten, die hier zitiert werden. Das ist es nicht. Die Erklärung der Abschnitten, die hier zitiert werden, haben wir in den letzten 30 Minuten besprochen. Hier haben wir was ganz anderes. Wir nutzen Texte aus der Torah, um einen tiefen philosophischen Punkt bezüglich der Torah, eine Wahrheit zu vermitteln, die von unseren Weisen unterrichtet wird. Es ist sehr, ja, sehr kunstvoll dargestellt mit Texten, die eigentlich zum Teil aus dem Kontext gerissen sind und zum Teil breiter als ihr Kontext interpretiert werden, stellen wir einen neuen Text zusammen. Das machen wir übrigens auch im Gebet, aber das zeige ich heute nicht, weil sonst ich keine Zeit habe, um den Vortrag zu vollenden. Aber glaubt mir, es gibt Texte, die aus Bausteinen hergestellt werden, die aus dem Kontext gerissen werden, und das Resultat kann manchmal äußerst schön wirken oder häufig. Wenn das von der Tradition her aufgebaut wurde, über Jahrhunderte geheiligt wurde, dann erscheint ein sehr schönes Resultat. Gut, jetzt haben wir hier einen Ausschnitt aus der Mechilta. Mechilta, es gibt zwei Midrashim, die Mechilta heißen. Einer von den beiden ist Mechilta der Rabbi Ishmael. Das sind beide midrashische Erklärungen, halachisch-midrashische Erklärungen zum Buch Shemot. Und es gab zwei verschiedene Schulen in jener Zeit, zwei große, wichtige Zugänge zum Midrash. Und das waren der Zugang von Rabbi Ishmael und der Zugang von Rabbi Akiva. Und entsprechend haben wir zwei Mechilta-Versionen. Ich habe das jetzt stark vereinfacht, denn wenn wir einen Shiur zum Mechilta geben wollten, dann könnten wir da alle Ausnahmen erwähnen, die das alles auf den Kopf stellen. Aber gerade jetzt werden wir mal nur, wir wissen, das ist Mechilta von Rabbi Ishmael, 13. Kapitel, 14. Absatz. Das ist der Text, der hier kommentiert wird. Also wir kommentieren hier diesen Text. Es wird sein, und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was ist das, ja? Sagt der Mechilta, Yesh machar achshav. Es gibt einen Morgen, der gerade jetzt stattfindet. Yesh machar lachar zman. Das heißt, morgen kann morgen der nächste Tag bedeuten. Morgen danach heißen in der Zukunft. Gut. Masot. Er stellt die Frage Masot. Das bezieht sich auf Are machar lachar zman. Es bezieht sich auf der weiten Zukunft. Habe ich das nicht gerade gesagt? Dass wir in diesem Abschnitt eine Vorankündigung haben, von was im fünften Buch Mosche verwirklicht wird, nämlich die nächste Generation wird die Frage stellen, was ist das, wir wollen lernen. Gut. Maha Edot Vachukim Amishpatim. Ja, jetzt kommentieren wir die Frage des Chacham. Was sind diese Verordnungen? Nimm Zet Omer. Hier findest du, dass man Folgendes auslegen kann. Arba Banim Hem, es gibt vier Söhne. Echad Chacham, Echad Rasha, genau wie in der Agada, der Wortlaut ist leicht geändert, aber wir haben hier die vier Söhne in der gleichen Reihenfolge. Chacham Omer, was der Chacham, Ma'edut v'chugim v'mishpatim asher tzivah Hashem Elokeinu otanu. Hier ist es leicht geändert. Ja? Was sind die Verordnungen, die der ewige, unser Gott Allmächtiger uns befohlen hat? In der Torah steht Etrem. In Mechilta wird das als Otanu ausgelegt. Das heißt, der Mechilta spürt unsere Frage und er antwortet, dass im Kontext das Etrem wie Otanu zu verstehen ist. Das ist nicht die Frage von einem, der sich ausschließt, sondern von einem, der sich einschließt. Af Atab Tachlo, ja, übrigens ein Wortlaut, den wir von der Antwort, von der Erwiderung dem Sohn, der nicht weiß, wie Fragen zu stellen kommt, aber Af Atab Tachlo, Beilchot Pesach. Fange ihn an, die Gesetze von Pesach zu unterrichten. Bis zu En Maftirach Pesach Avikoma. Du liest ihm die ganze Mishnah, ja? Rasham, Omer, was ist Rasham? Avodah Zot Lachem. Genau wie bei uns im Text, ja? Lachem Velolo. Genau wie bei uns in der Agada. Ulefisch, Ozit, Atzmo, Mida Klal, Kafar, Bika. Auch bei uns steht das genauso. Avatai, Aket, Shinav. Auch du mache seine Szene stumpf. Emol und sag ihm, Bavu, Zeh, Asa, Hashem, Liebe, Zeh, Mitzrayim. Livlolach, er wird jetzt übrigens direkt angesprochen. Das zeigt uns, dass er anwesend ist. Nicht Also mir hat der Ewige das getan, dass er mich aus Ägypten herausgeführt hat, aber nicht dir. Ilo haita sham, wärst du dort gewesen, lo haita nigal. Ja, das ist, du wärst nicht erlöst worden. Also eigentlich gleich wie in der Haggadah. Tamar Omer, was sagt der Einfältige? Masot, ja, genau die gleiche Frage. Du wirst ihm sagen, gleich wie in der Haggadah bei uns. Der, der nicht weiß, die Fragen zu stellen, du sollst ihn dabei neugierig machen, ihn die, bei ihm die Fragen erwecken. Denn das heißt, du wirst an jedem Tage deinem Sohn sagen, ja, genau wie wir das in der Haggadah haben. Das heißt, es besteht kein Zweifel, das ist auch allgemein akzeptiert, dass die Quelle von der Haggadah Shel Pesach, ja, die Quelle ist zum Teil oder die Quelle dieses Abschnittes ist der Mechilta. Ganz viel vom der Haggadah Shel Pesach kommt eigentlich kommt zu uns durch via des Mechilta. Gut. Noch ein Kommentar für die Frage des Chacham, Rabbi Eliezer Omer, minein ata omer, sheima ita chavura shel chachamim o shel talmidim, shel tzrichim lasok b'ilchot ha-Pesach ha-Tratzot. Wie wissen wir, dass, was tun Menschen, die nicht wissen, was geschehen ist, die werden selbstverständlich von dem Auszug aus Ägypten berichten. Was ist mit Menschen, die die Haggadah Shel Pesach sehr, sehr gut kennen? Sie haben in der kurzen Zeit schon die ganze Haggadah fertig gelesen. Was machen Sie jetzt? Gehen Sie nach Hause, gehen Sie schlafen. Die Antwort ist: Wenigstens bis Mitternacht soll man Hilchot Pesach lernen. Damit vertiefen wir unser Wissen und das unterstützt natürlich, was ich von Rabbi Meir Simcha aus Twins gesagt habe. So, das ist die Version in Mechilta. Hier sehen wir schon, wie in einem halachischen Midrasch dieser Text, der uns vertraut ist, geschmiedet wurde. Was wir nicht wissen, ist, was die Ideen dahinter sind. Und ich hoffe, dass einigermaßen anhand einer anderen Version des gleichen Textes zu belegen. Der Jerusalem Talmud, Talmud Yerushalmi, Psachim, 10. Kapitel, 4. Mishnah. Ich zitiere, Halacha ist wie eigentlich im Talmud Yerushalmi immer der Text des Talmuds, der Gemara, eingeführt wird, also in ganz, direkt nach der Mishnah, Halacha. Tanei Rabbi Chiya, sagt Rabbi Chiya, keneged arba banim dibra Torah, die Torah spricht von vier Söhnen, das kennen wir ja, stimmt? Jetzt sehen wir mal die Differenzen. Ben Chacham, einen weisen Sohn, Ben Rasha, einen bösen Sohn, Ben Tipesh, nicht ein Einfältiger, sondern ein Idiot ein bisschen. Okay. Ben Shenoyodeli, schon ein Sohn, der nicht weiß, die Fragen zu stellen. Also an sich die Änderung von Tam zu Ben Tipesh ist nicht so gewaltig groß, es ist ein bisschen weniger politisch korrekt, jemanden so anzusprechen, das ist nicht so nett, aber im Grunde genommen ist das noch ähnlich. Ben Chachama Omer, was sagt der weise Sohn? Genau wie Mechilta. Was sind die Verordnungen, die der Ewige, unser Gott Allmächtige, uns befohlen hat? In der Tora steht nicht Otanu, sondern Etchem. Afataemolo, du antwortest. Was willst du ihm antworten? Ups. Bechosek yad otzianu Hashem im Mitzrayim bet Avadim. Hey, was ist da los? Ich dachte, man lehrt ihm Halacha. Ja? Hier lehrt man ihm nicht Halacha, sondern wir sagen ihm, Gott hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Schauen wir mal, was da geschrieben ist. Ja? Die Frage des Chachams, ja, was sind das für Zeugnisse? Darauf antworten wir: Wir waren Knechte, es war aus Ägypten und der Ewige führte uns mit Mächtiger Hand aus Ägypten. Das heißt, der Yerushalmi ist näher dem Text. Der Yerushalmi versucht eigentlich den Text der Tora, ich würde mal so sagen, der Yerushalmi wurde später geschrieben als der Mechilta. Und der Yerushalmi ist vermutlich ein Versuch, um die Lehre des Mechiltas in, wie heißt das, aufrechtzuerhalten. Aber den trotzdem mehr ähnlich zu Torah Shebichtav zu machen. Und darum wird interessant sein, wo der Yerushalmi abweicht. Ben Rasha, warum? Er sagt der Rasha, ma voda zot lachem. Genau wie Mechilta. Ja? Was bedeutet das? Der Yerushalmi vertieft es. Was sagt er hier? Ma Torah Hase, was für eine Mühe Was für mühsamen Dingen tut ihr uns auflegen? Shatem matrichim alenu. Ihr verpflichtet uns, das zu tun. Bechol shana v'shana. Jedes Jahr müssen wir den ganzen Haushalt von Chametz leer machen. Ich mag halt Kuchen. Warum muss ich denn loswerden? Was wollt ihr? Ich soll zu einer Mahlzeit kommen und dann nicht essen bis 10 Uhr abends, weil ihr so reden wollt. Und dann muss man noch Wein trinken, kann ich nicht einmal nach Hause fahren. Ja. Das ist, was der Rasha sagt. Er hat genug von der Sache. Er will das gar nicht. Mikivan shehotzei atzmo min haklal, af atemo lo, bavuze asa Hashem li, li asa lo to ha'ish lo asa. Eigentlich ist die Antwort, die man dem Rasha gibt, ist sehr ähnlich zu, was in den anderen Versionen dieses Textes vorhanden ist. Aber es gibt hier eine kleine wichtige Änderung. Sowohl in der Agada als Mechilta steht Li velo lo oder Li velo lach. Wir nutzen einen Pronomen, heißt das? Ja? Lo, lach. Hier aber in Jerusalem wird das ausgelegt. Le oto ha ich diesem Manne lo asate nicht getan. Ilu haya oto ha ich bei Mitzrayim, wenn dieser Mensch in Ägypten gewesen wäre, lo haya raui le igael misham lo lam, wäre nie erlöst worden. Die Peshmau Omer, was sagt der Einfältige? Masot, was ist das? Afatal amdo ilchot ha-Pesach, du lehre ihm die Gesetze von Pesach. Hier haben wir die Antwort dem weisen Sohn und dem einfältigen Sohn verwechselt. Finde ich einfach interessant. Wenn der Grund für die Struktur in Jerusalem ist, dass der Jerusalem versuchte, den Text der Mechilta näher dem Text der Torah zu bringen, dann verstehe ich wohl, warum das geschehen ist. Das ist keine philosophische Aussage, was man dem Weisen oder dem Einfältigen sagt, sondern es wurde rearrangiert, weil die Frage des Tams ja nicht im Kontext der Gesetze von Pesach erscheint, sondern im Kontext der Folgen, der halachischen Folgen, des Auszugs, dass es auch Pflichten gibt, die während des ganzen Jahres gelten, insbesondere in diesem Fall, die Heiligkeit der Erstgeborenen. Und deshalb war also die Antwort, die man dort gibt, passt nicht ganz zu was wir hier tun wollen, weil die Antwort von der Heiligkeit der Erstgeborenen spricht und deshalb hat der Jerusalmi hier das mit dem Afrikoman eingefügt. Aber allerdings lehrt man ihm hier nicht alle Gesetze von Pesach. Anders als im Mechilta, wo es aussieht, dass man sagt, lehre ihn sogar bis zu Ende der Halachot, gibt es hier eine ganz andere Halacha. Was heißt Afikoman? Was für ein Gesetz? Was soll man ihm sagen? Shelo ye omed mechavura zu v'nichnas lechavura acheret. Du isst jetzt mit uns Korban Pesach, du darfst nicht, wir sind hier im Hotel in Jerusalem, es gibt verschiedene Festsaale, in jedem Festsaal gibt es eine Gruppe, die isst ein Korban Pesach zusammen. Das ist halachisch so vorgeschrieben. Man darf nicht zwei Korban und Pesach zusammen in eine Gruppe teilen. Jede Person muss einem Pesach-Opfer zugehören. Vor dem, dass das Opfer geschächtet wird, muss man sich der Gruppe angeschlossen haben. Und deshalb gilt, dass man nicht aufstehen darf und plötzlich mit einer anderen Gruppe weitermachen. Denn es ist verboten, vom Pesach-Opfer zu essen, das einer anderen Gruppe zugehört und man darf die eigene Gruppe nicht verlassen. Das heißt, man gibt hier dem Einfältigen sehr einfache Hinweise. Du bist jetzt beim Seder, das musst du beachten. Alles andere, hör mal zu, du wirst schon lernen. Das heißt, damit gibt es keinen Widerspruch zwischen, was Rabbi Meir Simcha Ostwinsk sagt, dass wir unsere Tiefe in der Auslegung der Halacha finden und dass das hier die Antwort dem Einfältigen ist, weil wir geben einfach sehr praktische Hinweise. Und Sheenolo Yodalishol, Ad Tachlot Chila, du sollst ihn neugierig machen, ihn erzählen, da muss man nicht einmal die Details geben. Was machen wir aus diesem Jerusalem? Hier ist meine Frage. Auf Basis von, was ich im Namen von Rabbi Zadok HaKohen aus Lublin gesagt habe, dass es zwei verschiedene Rishaim gibt, möchte ich vorschlagen, dass im Jerusalmi eine Tradition erfasst wird, die uns eigentlich nicht mehr so klar ist, aber die Wahl wurde noch im Jerusalmi beibehalten. Und der Jerusalmi hat dann im Versuch, den Text der Mechilta, des Mechiltas, der Struktur also dem Text der Tora, näher zu bringen, hat der Yerushalmi trotzdem uns einen wichtigen Hinweis gelassen. Ich werde gerade jetzt zugeben, dass meine Interpretation, die nicht meine ist übrigens, die habe ich von einem Rabbi David Levanon gelernt, und aber die eigentlich sehr interessant ist, sie ist ein bisschen spekulativ, weil wir lediglich kleine Hinweise haben. Aber trotzdem versuchen wir das. Was ist dieser Oto Ha'ish? Oto Ha'ish in der jüdischen rabbinischen Tradition spricht nicht von irgendjemand. Jeweils, wenn wir eine Person erwähnen wollen, die uns derart abartig, die wir als derart abartig empfinden, dann wollen wir die Person nicht einmal beim Namen nennen und sagen Oto Ha'ish. Oto Ha'ish wird entsprechend zum Beispiel manchmal verwendet, um von einem Juden zu sprechen, der in einer anderen Religion zum Gott gemacht wurde. Das wäre jetzt, ohne es beim Namen zu nennen, sage ich das genauso, wie es in diesen Art Texten steht. Jetzt habe ich das richtig mit dem Geiste des Textes erfasst. Und hier ist die Frage, kann es sein, dass der Yerushalmi hier als Rasha jemand bezeichnet, der zu den frühen Christen gehört, der noch Teil der jüdischen Gemeinschaft ausmacht, der macht noch ein Pesach-Seder, aber sein Herz ist schon anderswo. Ich habe in der Vergangenheit auch in Shiurim vorgeschlagen, dass wenn Rabbi Gamliel sagt, der diese drei Dinge nicht gesagt hat, hat seine Pflicht zu Pesach nicht erfüllt, dass das eigentlich eine polemische, antichristologische Aussage ist. Rabbi Gamliel sagt, man muss sagen, Pesach, Matzah und Maror, und die Frage stellt sich, wo entsteht so eine Pflicht? Wo steht in der Tora, dass man das Wort Pesach sagen muss? Es steht, war Martem Sevach Pesach Hul Hashem. Wenn man auslegt, was wir hier haben, dann sagen wir, das hier ist ein Pesachopfer. Und ich meine, es ist ein bisschen, es ist nicht ganz aus dem hohlen Bauch geholt, aber es ist ein bisschen schwer zu verstehen, woher so eine Pflicht kommt, dass wir drei Wörter sagen müssen. Pesach, Matzah, Maror. Und wahrscheinlicher ist, dass Rabbi Gamliel eigentlich damit Folgendes sagen will. Es gab zu seiner Zeit verschiedene Gruppen, die Pesach gefeiert haben. Wenn dieser Rabbi Gamliel sogar Rabbi Gamliel Hazaken ist, der noch zur Zeit des Bet HaMikdash lebte und noch Pesach-Opfer gegessen hat, dann gab es auch andere Gruppen, eine kleine neue Gruppe, die auch Pesach-Opfer gegessen hat. Aber sie sagten dabei, das Opfer repräsentiert eigentlich das Opfer unseren Gottessohnes, also nicht unseren, aber ich meine, was die dort gesagt haben. Und das Wein, das wir trinken, ja, das ist sein Blut. Und die Matzot, ja, das ist sein Leib. Und Rabbi Gamliel sagt eigentlich, lassen wir im Klaren sein. Die Mitzvot zu erfüllen alleine reicht nicht. Wer die Mitzvot erfüllt und dabei aus jüdischer Sicht abartige Gedanken hat, erfüllt keine Mitzvot. So einen Pesach-Seder abzuhalten, ist nichts oder weniger als nichts sogar. Es ist ein negativer Wert. Es hat eine negative Bedeutung. So ist das kein Pesach-Seder. Nur die Leute, die sagen, das Pesach-Opfer ist das Pesach-Opfer, das Gott uns befohlen hat, in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, dass Gott uns aus Ägypten herausgeführt hat, um die Bnei Israel zu sein, die Tora erhalten haben, die Tora bis heute und bis in die Zukunft weiter ohne Ende erfüllen und erfüllen werden. Nur der hat Korban Pesach erfüllt. Und das Gleiche mit Matzah und das Ganze mit Maror. Wer das Lishem Mitzvah tut, mit einer traditionellen jüdischen eigenen Hashkafa, einer richtigen Theologie, der erfüllt die Mitzvah. Wer glaubt, mit diesen Bewegungen sich noch an Torah zu halten, während er einer neuen Religion angehört, der hat gar nichts getan. Das ist weniger als wertlos. Das hat einen negativen Wert. Und in diesem Kontext von Rabbi Gamliel, von dem wir das schon haben, von Pesach, Matzah, Maror, ist es wohl möglich, dass der Yerushalmi genau das sagt. Der Yerushalmi spricht nicht von einem Juden, der sehr wenig einhält, aber der noch inspiriert werden kann, sondern von einem, für den alles, was er jüdisch ist, das er tut, eine neue Bedeutung in einer neuen Religion bekommen hat. Und da sagen wir, Ilu Hayasham, Lo Hayara Uile Higael Misham Lo Olam. Ja, wäre er Otto Haish in Ägypten. Und hier bleibt offen, ob Otto Haish hier einer von diesen frühen Judenchristen ist oder ob Otto Haish, ob dann eine besondere Person gemeint ist. Ich kann, da wäre das zu spekulativ, ich kann nicht mehr darauf antworten. Aber ich glaube, vielleicht finden wir hier einen Text in Transition, der, obwohl er vermutlich später verfasst wurde, er für uns vielleicht eine ältere Tradition in sich hält. Ja, der Rasha ist der hoffnungslos weit vom jüdischen Volk gegangen, vom Judentum gegangen ist. Warum? Weil er sich einem anderen Glaubenssystem angeschlossen hat. Und dann werde ich zum Vorletzten sagen, hier sehen wir, wie Drasch in diesem Fall, Midrasch, muss nicht eine Auslegung von Pschat sein. In diesem Fall ist es ein eigenständiger Text, der auf midrashische Art und Weise gebaut wird, der einen Punkt macht, der in der Tora gar nicht steht, weil damals in der Tora, also Judenchristen noch gar nicht existierten, hat noch 1500 Jahre gedauert. Ja? Und es ist okay, dass wir auch einen Text haben, der seinen Sinn primär nicht aus dem Pschat, sondern aus dem Drasch hat, was nicht heißt, dass wir den Pschat vergessen sollen. Ich meine, ein Teil der Idee der Auseinandersetzung mit den Texten der Haggadah ist genau zu wissen, aus welchem Kontext sie kommen. Und dieser Kontext ist auch heilig und auch wichtig. Und deshalb freue ich mich, dass wir die erste halbe Stunde des heutigen Shiurs eben dem Pschat, den Versen, aus dem die Bausteine des Textes der vier Söhne genommen wurde. Noch eine kleine Erweiterung. Es gibt aber trotzdem vier Söhne im Tanach. Anderswo. Es gibt vier Söhne im Buch Jeschaja. Hier haben wir ein kurzes Abschnitt aus dem Talmud Bava Metzia, 33b. Darash Rabbi Yehuda Bar Ilai, trug vor, lehrte midrashisch vor. Es heißt in Jeschaiau 66,5, das ist der letzte Kapitel von Jeschaja, die Haftara, die zu Shabbat Rosh Chodesh gesprochen wird. Shim'u Devar Hashem, hört ihr das Wort des Ewigen. Wer? Ha-Charedim el Dvaro, die beten nach seinem Wort, ja, die von seinen Worten erzittern. Und dann heißt es Achechem, eure Brüder, Sonechem, eure Feinde, Menadechem, die euch verbannen. Das ist der Vers. Und die Gemara legt das jetzt so aus. Was sind die vor seinem Wort erzittern? Das sind die Gelehrten. Eure Brüder, das sind die schriftkundig sind. Das heißt, sie lernen Torah. Eure Feinde, sehr interessant, dass man das die Feinde nennt. Das sind die Mishnah-Kündigen. Ich meine, jemand, der Mishnah lernt, ist ja kein Feind, ist kein schlechter Typ. Ich meine, ich glaube, was hier gemeint ist, ist, das sind Leute, ich habe noch solche Leute gekannt. Ich meine, wir begegnen solchen Leuten fortdauernd. Ja? Jemand, der macht die Traditionen, aber der Geist ist total abwesend. Ich erinnere mich an einen alten Wiener, den ich in der Schweiz kennengelernt habe. Und dieser alte Wiener kam aus einer orthodoxen Familie, hat dann eine nichtjüdische Frau geheiratet und hat, es gab eine Folge, der hat völlig irreligiös gelebt. Und dann hat die Frau wollte dann, dass die Kinder trotzdem eine religiöse Erziehung haben sollen. Er war dagegen. Sie wollte, dass die Kinder jüdisch erzogen werden. Er war dagegen. Dann hat sie gesagt, naja, wenn nicht jüdisch, dann eine christliche Erziehung, hat er sie als Antisemitin beschimpft. Ich meine, das war ein liebevoller oder weniger liebevollen Zusammensein. Ich habe sie ja nicht, ich habe die Frau nicht mehr gekannt. Der Mann war schon uralt. Aber er ist zu mir so ein Beispiel von dieser traurigen Situation. Er hat mir auch gesagt, zu Hause machten sie alles, aber ohne Geist. Man hat nicht mit Begeisterung die Halacha eingehalten. Man hat nicht unterrichtet, weshalb wir die Dinge tun, sondern man hat es einfach gemacht. In den Worten des Propheten, wie das auch in späteren rabbinischen Schriften diesbezüglich zitiert wird, ist Mitzvat Anashim Melumada. Die Menschen tun einfach, was sie gelernt haben zu tun und sie stellen keine Fragen, sie haben kein Interesse und machen einfach weiter. Okay. Das sollen also vielleicht diese Mishnah-Kündigen sein. Was sind die euch verstoßen? Das sind Leute aus dem gemeinen Volke. Also ich bin mit dieser Übersetzung nicht besonders glücklich. Die Amir Aretz. Die Amir Aretz, das sind Massenleuten, aber die eine sehr zerstrittene Beziehung zum Judentum haben. Und jetzt sagt die Mara, man könnte glauben, ihre Hoffnung sei geschwunden, ja, ihre Zuversicht sei dahin. Das heißt, diese alle außer die Charedim al-Dvaro oder vielleicht die zwei letzte Kategorien, die sind völlig verloren. Sicher, die letzte sind völlig verloren. So heißt es, wir werden eurer Freude ein Ansehen. Nir'e. Das heißt, es kommt noch die Freude. Gerade jetzt ist die Situation nicht rosig, es wird schon wieder gut sein. Man konnte glauben, die Israeliten werden beschämt sein, ja, aus dieser Sache. So heißt es, sie werden zu Schanden sein, die weltliche, wer sind sie? Ja, sie werden zu Schanden sein, die weltliche Völker werden zu Schanden sein, die Israeliten aber für sich freuen. Es ist jene Nationen, die das jüdische Volk bedrängt haben, werden schließlich beschämt werden, während die Bnei Israel sich freuen werden. Alle Bnei Israel. Hier sehen wir vier Söhne, aber mit einem Rascha, der nicht ein Rascha ist oder nicht ein völliger Rascha, sondern ein Rascha, der noch Teil der Gemeinschaft ist, jemand, der nicht ausgeschlossen, sich selbst nicht ausschließt und auch nicht von anderen ausgeschlossen wird, sondern es gibt eben Hoffnung und er wird sich freuen und wir werden sich mit ihm freuen. Das sind die vier Söhne in Jeschaja. So, das war der Schio für heute. Gibt es Bemerkungen,
Danke.
Fragen?